In Berlin-Neukölln haben Ermittler deshalb eine Wohnung heute Morgen durchsucht und einen Mann in Gewahrsam genommen. Jonas Ziegler hat die Nachrichten.
Berliner LKA-Beamte haben einen 29-jährigen Terrorverdächtigen festgenommen. Laut den Ermittlern wurde der mutmaßliche Islamist im Rahmen einer Wohnungsdurchsuchung in der Neuköllner Sonnenallee gefasst. Ingo Janssen, RBB 24.
Dem Beschuldigten wird vorgeworfen, radikal-islamistisches Gedankengut zu haben. Ende 2023 soll er in den Libanon gereist sein. Dort habe er sich an Schuss- und Kriegswaffen ausbilden lassen. Sein Ziel sei die Vernichtung des Staates Israel durch Gewalttaten wie Mord und erpresserischen Menschenraub gewesen.
Die künftige Bundesregierung sollte aus Sicht des Bundesrechnungshofes Beihilfen und Vergünstigungen streichen, um die Staatseinnahmen zu erhöhen. In einem Bericht listet die Behörde über 20 Maßnahmen auf, die Bund und Ländern Mehreinnahmen bis zu 30 Milliarden Euro jährlich bringen würden. Unter anderem wird gefordert, Diesel- und Kerosinsubventionen sowie Steuernachlässe für Handwerkerleistungen abzuschaffen. Auch die Zahl der Ausnahmen von der normalen Mehrwertsteuer sollte demnach sinken. Prüfer und Finanzämter müssten besser ausgestattet und digitaler werden, um Steuerverluste etwa bei Geschäften mit Kryptowährungen zu vermeiden. Der Berliner Senat hat die Mietpreisbremse bis Ende des Jahres verlängert. Das hat Stadtentwicklungssenator Gäbler nach der heutigen Senatssitzung mitgeteilt. Kirsten Buchmann, RBB 24 Landespolitik.
Die Regelungen zur Mietpreisbremse gelten damit weiterhin für ganz Berlin. Der Vermieter dürfe bei Neuvermietung maximal 10% mehr Miete nehmen als vom Vormieter, so Stadtentwicklungssenator Christian Gäbler. Konkret darf die neue Miete bei Mietbeginn grundsätzlich maximal 10% über der ortsüblichen Vergleichsmiete liegen. Um die Mietpreisbremse auch ab 2026 weiterführen zu können, ist Berlin allerdings abhängig von einem Bundesgesetz, das dies ermöglicht. Stadtentwicklungssenator Gäbler appelliert daher an Union und SPD auf Bundesebene, unverzüglich die Verlängerung der Mietpreisbremse im Bundestag zu beraten und zu beschließen.
Der Zustand des Schienennetzes in Deutschland hat sich nach Angaben der Deutschen Bahn erstmals seit Jahren nicht weiter verschlechtert. Im neuen Netzzustandsbericht vergab die Bahn dem Schienennetz für das vergangene Jahr die Schulnote 3,0. Das ist ein bisschen besser als im Jahr davor. Grund für das etwas bessere Abschneiden sind demnach vor allem die hohen Investitionen ins Schienennetz. Fast 20 Milliarden Euro seien im vergangenen Jahr verbaut worden. Wenn man so weitermache, könne eine echte Trendwende gelingen, so die Bahn. Die vielen Baustellen führen allerdings weiter zu etlichen Verspätungen. Allein im März war etwa jeder dritte Zug unpünktlich, Zugausfälle nicht eingerechnet. Deutschland will seine humanitäre Hilfe für das Bürgerkriegsland Sudan aufstocken, und zwar um 125 Millionen Euro. Das hat die geschäftsführende Außenministerin Baerbock bei einer internationalen Konferenz in London zugesagt. Großbritannien als Gastgeber sagte umgerechnet 140 Millionen Euro zu. Aus London Christoph Prössel.
Zum Auftakt der Konferenz sagte der britische Außenminister Lammy, der Konflikt dürfe nicht vergessen werden. Die Sudan-Konferenz in London ist keine Geberkonferenz, aber die Vereinten Nationen weisen immer dringlicher darauf hin, dass der Bürgerkrieg mittlerweile zur größten humanitären Katastrophe weltweit geführt habe. 12 Millionen Menschen sind vertrieben. Die Zahl derer, die von Hunger bedroht sind, wird auf 30 Millionen geschätzt.
In Cottbus ist ein Drogenhändler zu 7,5 Jahren Gefängnis verurteilt worden. Das Landgericht sieht es als erwiesen an, dass der heute 29-Jährige in einem Zeitraum von 4 Jahren um die 12 Kilogramm Crystal Meth und Kokain im Raum Cottbus in Umlauf gebracht hat. Sein Verkaufsrevier hat er dabei mit Hilfe einer Schlägertruppe verteidigt. Den größten Teil des eingenommenen Geldes soll er beim Glücksspiel verloren haben. Der renommierte Kleist-Preis geht in diesem Jahr an die Berliner Lyrikerin Daniela Seel. Das hat die Jury bekannt gegeben. Seel lasse in ihren Werken Wörter vibrieren. Ihre Lyrik gehöre in den Werkzeugkoffer fürs Überleben, hieß es zur Begründung. Der Preis ist nach dem Schriftsteller Heinrich von Kleist benannt, der in Frankfurt-Oder geboren wurde. Er wird seit 1912 mit Unterbrechung verliehen. Zu den Preisträgern zählen Bertolt Brecht, Hertha Müller und Monika Rink. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Am Abend überwiegend bewölkt und örtlich etwas Regen, oft aber trocken. Zurzeit in Berlin-Rudow 20 und in Hakenfelde 22 Grad, in Ruhland 17 und in Templin in der Uckermark 24 Grad. Es weht böiger Wind aus Ost bis Südost. Morgen verbreitet sonnig oder locker bewölkt bei 23 bis 27 Grad. Die Zeit 16.05 Uhr.
RBB 24 Inforadio.
Weiter für Sie im Studio, Christoph Kober. Schönen guten Tag. Die Wirtschaftslage in Deutschland ist mindestens ausbaufähig, die Steuereinnahmen also auch. Gleichzeitig hält die designierte Bundesregierung aus Union und SPD an vielen finanziellen Wohltaten fest, beziehungsweise führt neue ein. Wir hätten da ein paar Vorschläge an die künftige Regierung, sagt da der Bundesrechnungshof. Die Behörde mit Sitz in Bonn prüft die gesamte Haushalts- und Wirtschaftsführung des Bundes. Unser Reporter Sebastian Tittelbach fasst zusammen, welche Hausaufgaben der Bundesrechnungshof der neuen Regierung aufgeben will.
Wenn dem Bundesrechnungshof etwas besonders wichtig ist, veröffentlicht er sogenannte 99er. So heißen die Berichte über Angelegenheiten von besonderer Bedeutung. Und dazu zählt Bundesrechnungshofpräsident Kai Scheller den aktuellen Bundeshaushalt.
In der Haushaltsplanung klaffte bereits eine Lücke in Milliardenhöhe. Wirtschaftslage und Steuerrechtsänderungen führen jetzt zu Mindereinnahmen des Staates. Maßnahmen zur Konsolidierung des Bundeshaushalts sind dringlicher denn je.
Die Einnahmeseite werde oft vernachlässigt, so Scheller. Dabei gebe es dort Milliardenpotenzial. Wer das nicht glauben will, dem liefert der Bundesrechnungshof 22 Einzelmaßnahmen gleich mit.
Auf Basis unserer Erkenntnisse aus unseren zahlreichen Prüfungen können wir sagen, Handlungsspielräume hier, sie sind enorm.
Stellenweise liest sich der 42-seitige Bericht wie ein Best-of der Rechnungsprüfer. Seit Jahren fordern sie den Abbau der Diesel- und Kerosinsubventionen. Bei der Mehrwertsteuer sollte es weniger Ausnahmen geben. Und auch mit der seit 2006 geltenden Steuerermäßigung für Handwerkerleistungen müsse endlich Schluss sein, so Scheller.
Die Steuermindereinnahmen durch diese Steuerermäßigung für das Jahr 2023 betrugen 2,1 Milliarden Euro. Nach unseren Feststellungen werden Steuerpflichtige dadurch durchschnittlich um weniger als 100 Euro jährlich entlastet.
Der Rechnungshofpräsident vermisst Reformwillen in Berlin. Dabei übt nicht nur seine Behörde Kritik am fehlenden Subventionsabbau.
Die Bundesregierung gewährt immer noch zahlreiche Steuervergünstigungen, die als unwirksam oder ineffizient bewertet werden. Und zwar in Studien von Wirtschaftsforschungsinstitutionen, die das Bundesministerium der Finanzen selbst beauftragt hat.
Andere Hinweise aus der Bonner Behörde sind neuer. Dem Fiskus drohten hohe Steuereinnahmen zu entgehen, weil er etwa den Handel mit Kryptowährungen oder die kurzzeitige Vermietung von Wohnungen kaum kontrollieren könne. Deshalb müssten die Prüfer besser ausgestattet werden. Für die Digitalisierung der Steuerverwaltungen von Bund und Ländern gäbe es zwar das Großprojekt Konsens, aber das habe in 16 Jahren vor allem Kosten von rund 2 Milliarden Euro produziert.
Es gilt, die Leistungsfähigkeit, die Schlagkraft des Fiskus zu erhöhen und Steuerbetrug konsequenter zu bekämpfen als bisher.
Unter dem Strich könnten Bund und Länder jährlich 30 Milliarden Euro mehr einnehmen, mindestens. Denn zusätzliches Geld durch die Bekämpfung von Steuerbetrug ist nicht eingerechnet. Von der neuen Bundesregierung erwartet Rechnungshofpräsident Kai Scheller durchgreifende Maßnahmen, auch wenn nicht alles sofort umsetzbar sei.
Für die Bürgerinnen und Bürger und für die Unternehmen können damit durchaus ein Verzicht auf gewohnte Vorteile verbunden sein. Etwaige Maßnahmen brauchen Vorlauf und Transparenz ist wichtig.
Dass es sich lohnt, daran lässt der 99er-Bericht keinen Zweifel. Ein Plus bei den Einnahmen bedeutet weniger Kredite, weniger Zinsen und damit einen stabileren Haushalt.
Reporter Sebastian Tittelbach zur To-Do-Liste des Bundesrechnungshofs für die künftige Regierung. Jetzt haben wir es 4:09. Um die größte Schlacht auf deutschem Boden während des Zweiten Weltkriegs, darum geht es jetzt. Das war damals im April 1945 die Schlacht um die Seeloer Höhen. Zehntausende deutsche Soldaten und Kämpfer der Roten Armee haben damals ihr Leben verloren. Dieses Ereignisses soll morgen gedacht werden, in Seelo, im Landkreis Märkisch-Oderland östlich von Berlin. Das Außenministerium hat nun allerdings empfohlen, zu derlei Veranstaltungen keine Vertreter Russlands oder aus Belarus einzuladen. Reden wir darüber, was das für ein Gedenken wird morgen im 80. Jahr des Endes des Zweiten Weltkriegs mit Robert Schwass, unserem Reporter im RBB-Studio Frankfurt-Oder. Hallo Robert.
Hallo.
Kurz nochmal zur Einordnung. Wie hat das Außenministerium seine Handreichung, wie dieses Pamphlet heißt, denn genau begründet?
In dem Schreiben warnt das Auswärtige Amt, dass Russland gemeinsam mit Belarus das Weltkriegsgedanken instrumentalisieren und missbräuchlich mit seinem Angriffskrieg in der Ukraine in Verbindung bringen wird. So steht es wortwörtlich drin. Es wird auch vor russischer Propaganda und Desinformation gewarnt und explizit auch vor Geschichtsrevisionismus. Und um das dann einzugrenzen oder zu vermeiden, gibt es eben diese Tipps in der Handreichung. Also weder auf Veranstaltungen gehen, zu denen russische oder belarussische Vertreter eingeladen haben, noch sie explizit zu eigenen Gedenkveranstaltungen einladen. Und nicht zuletzt der Hinweis, der jetzt für Diskussionen sorgt, wenn Vertreter beispielsweise aus Russland jetzt unangekündigt erscheinen, dann könne man auch vom Hausrecht Gebrauch machen. Und das heißt ja übersetzt nichts anderes, als ihnen gegebenenfalls auch den Zutritt zu verwehren.
Für diese Gedenkveranstaltung morgen hätten sich Vertreter aus Russland angekündigt, heißt es. Wie hat denn der Landkreis auf diese Handreichung aus dem Außenministerium reagiert?
Der hat das mit Verwunderung zur Kenntnis genommen, denn im Landkreis geht man davon aus, dass Vertreter der russischen Botschaft morgen zur Kriegsgräberstätte auf die Seeloer Höhen kommen. Auch ohne Einladung. Vizelandrat Friedemann Hanke von der CDU sagte, den Botschafter dann rauszuwerfen sei absurd.
Wir werden ganz selbstverständlich ihn herzlich begrüßen. Er ist der Botschafter, er ist der oberste Vertreter eines großen Landes. Der wird natürlich mit der ihm gebührenden Ehren empfangen und begrüßt, selbstverständlich.
Also diese Handreichung, die sieht man durchaus kritisch.
Der Landkreis hat, wie es heißt, ein stilles Gedenken angekündigt. Wie soll das denn ablaufen?
Mit diesem stillen Gedenken will man vermeiden, dass die Veranstaltung durch Reden politisch vereinnahmt wird. Beispielsweise auch durch Reden Vertreter Russlands, aber eben auch anderer Vertreter. Deswegen wird man jetzt zunächst eine Geschichtsstation einweihen am Bahnhof und anschließend an der Gedenkstätte Seeloer Höhen Kränze niederlegen, aber eben ganz still. Es soll ein würdevolles Gedenken werden und das ist ja auch wichtig. Man muss ja eben nochmal auf diese Dimensionen der Schlacht um die Seeloer Höhen gucken. 4 Tage, Millionen Soldaten auf beiden Seiten und mindestens 12.000 Opfer auf deutscher und 33.000 auf sowjetischer. Schätzungen gehen sogar von deutlich mehr Toten aus.
Nun kommt es ja aber vor, dass zu derlei gelagerten Gedenktagen, wenn es um den Zweiten Weltkrieg geht oder eben um anderes, zum Beispiel am sowjetischen Ehrenmal in Berlin, dann auch immer Leute hinkommen, die eben sagen, das, was Wladimir Putin, der russische Machthaber, jetzt macht, das hat schon alles seine Ordnung so. Also wenn es nun doch zu offenen Sympathiebekundungen für Putin und seinen Angriffskrieg in der Ukraine kommen sollte, was ist denn dann?
Also am Ende gäbe es natürlich die Möglichkeit, vom Hausrecht Gebrauch zu machen. Aber ob man das wirklich macht, wird sich zeigen, wenn es da zu solchen Sympathiebekundungen kommt. Das ist ja dann auch Auslegungssache. Also von einem Verbot russischer Symbole, wie beispielsweise in Berlin an sowjetischen Ehrenmalen in den letzten Jahren, ist Stand jetzt nichts bekannt.
Vielen Dank. RBB-Reporter Robert Schwass war das über die Diskussion um das Weltkriegsgedenken morgen auf den Seeloer Höhen. Und was ein Historiker und Experte für Erinnerungskultur zu der Debatte sagt, das können Sie in rund einer Viertelstunde um 16.25 Uhr hier im Programm hören. Jetzt haben wir es 13 Minuten nach 4.
RBB 24 Inforadio Sport.
Die Basketballerinnen von Alba Berlin haben heute Abend das bislang wichtigste Spiel der Saison vor sich. Im 5. Halbfinalspiel gegen Saarlouis heißt es, verlieren verboten. Denn nur der Sieger zieht ins Endspiel um die deutsche Meisterschaft ein. Der Verlierer kann dann den Urlaub planen. ARD-Basketballreporter Jakob Rüger stimmt auf ein spannendes Duell ein.
Wir müssen ready sein, dass Saarlouis ein Team ist, was, glaube ich, uns gezeigt hat, dass sie diese Duo-3-Spiele auch können. Spiel 2, 3 und 4 hatten einen sehr, sehr ähnlichen Spielverlauf. Wir haben es jeweils nicht geschafft, ihre Runs in der ersten Halbzeit zu stoppen und sehr, sehr lange gebraucht, um ins Spiel zu kommen. Und ich glaube, ein Schlüssel für einen Sieg in Spiel 5 ist, dass wir wirklich über 40 Minuten da sind und den Fokus haben. Ja, ich glaube, Spiel 4 war tatsächlich eines der schwierigsten Spiele, das wir, glaube ich, als Team so in der Konstellation dieses Jahr gespielt haben. Ich glaube, wir waren noch nicht so oft in der Situation, dass wir so mit dem Rücken zur Wand standen, wie jetzt am Sonntag hinten liegen in der Serie, zur Halbzeit mit minus 15 hinten liegen. Und ich glaube, es gehört schon auch eine gewisse mentale Stärke dazu, da dann zurückzukommen. Jetzt haben wir uns ein Spiel 5 in der Sommerringhalle erzwungen und ich glaube, das ist was, worauf wir uns an sich auch erstmal super freuen. Ich glaube, wir kennen fast alle die Atmosphäre aus dem letzten Jahr. Spiel 5 ist was ganz Besonderes und ich glaube, wir freuen uns drauf, dieses Do-or-Die-Spiel vor unseren Fans zu spielen. Ich glaube, der Heimvorteil kann da schon super, super viel ausmachen.
Alba Berlin gegen Saar Louis, los geht's in der Semmeringhalle um 19 Uhr und wir haben da Berliner Stimmen zugehört. Und dann, wenn das Spiel läuft heute Abend, schalten wir auch live im Sport um 7:15 zu unserem Reporter in der Halle. Und damit zum Tennis. Titelverteidiger Jan-Lennard Struff ist beim ATP-Turnier in München nach einer enttäuschenden Leistung bereits in der ersten Runde gescheitert. Struff hat dem Argentinier Francisco Cerundolo mit 0:6 und 2:6 unterlegen. Zuvor hatte Jannik Hanfmann für eine Überraschung gesorgt. Dreisatzsieg gegen den an Nummer 6 gesetzten Tschechen Jakub Menzik. Neben Struff ist auch der junge Nürnberger Justin Engel gegen den Ungarn Fabian Marojan ausgeschieden.
Werbung. Das hier ist ein Dankeschön an alle, die bei ihrer Küche nur mit dem Besten zufrieden sind. An alle, die preisbewusst sind, aber auch Wert auf besten Service legen. Und an alle, die immer noch jeden Morgen eine Gänsehaut bekommen, wenn sie ihren ersten Kaffee in ihrer Küche von Küchen aktuell genießen. Küchen aktuell, Deutschlands Marktführer in Sachen Küchen. Vereinbare heute noch deinen Beratungswunschtermin, egal ob online bei dir zu Hause oder in einem unserer 17 Fachmärkte. Küchen aktuell.
Amazon bietet allen frisch gebackenen Eltern in den Logistikzentren extra Familienboni. So wie Anton, der gerade seine neugeborene Tochter im Arm hält. Ihr Glucksen ist für ihn das schönste Geräusch der Welt. Das heißt, vielleicht ist das Geräusch das schönste von allen.
Das Wetter für Berlin und Brandenburg. Die Höchsttemperaturen von 24 Grad haben wir vielerorts schon erreicht in Berlin und Brandenburg. Bis zum Abend gibt es dann von Süden zunehmend dichte Wolken, aber kaum Regen. Schauen wir noch auf die Nacht. Da ist bei zunächst mal mehr, mal weniger Wolken, örtlich ein wenig Regen möglich. Im Verlauf von Südwesten her ist es dann teils gering bewölkt oder klar. Die Temperaturen in der Nacht zwischen 14 und 12 Grad. Morgen am Mittwoch viel Sonnenschein bei höchstens lockeren Wolken und trocken. Es ist sehr warm. Am Nachmittag dann Werte bis zu 27 Grad. Dazu ein schwacher Wind aus Südwest bis West.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Den hat Steve Neuwirth.
A10 westlicher Berliner Ring Richtung Dreieck-Havelland. Zwischen Großkreuz und Lees gibt es Stau, planen Sie hier 10 Minuten länger ein. A13 Berlin Richtung Dresden zwischen Freiwalde und Lippenau ebenfalls Stau, hier dauert es 20 Minuten länger. Zum Stadtverkehr Berlin A100 Stadtring Richtung Wedding wegen Bauarbeiten im Bereich Dreieck-Funkturm. Staut es sich zwischen Detmolder Straße und Spandauer Damm plus 15 Minuten. Auf den Umfahrungen ist es momentan ebenfalls zurzeit sehr voll. Die A103, der Abzweig Zehlendorf, ist zwischen Wolfensteindamm Schloss Straße und Philanderstraße in beiden Richtungen wieder frei. Die Staus können sich jetzt dort auflösen. Länger dauert es aber noch auf der Umfahrung über die Schlossstraße. Oberschöneweide, die Straße an der Wuhlheide, ist vor der Straße zum FEZ stadteinwärts gesperrt. Dort steht ein defekter Fahrmischer und es ist Beton auf die Straße gelaufen. Rundherum staut es sich. Und Geduld brauchen Sie auch auf dem Tempelhofer Damm stadtauswärts vor dem Stadtring sowie auf der Landsberger Allee, Höhe Weißenseer Weg in beiden Richtungen. Wir wünschen gute Fahrt.
16:19 Uhr.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Mit Christoph Kober, guten Tag. Eine Ausbildung an Schuss- und Kriegswaffen soll der 29-Jährige erhalten haben bei der islamistischen Hisbollah-Miliz. Tja, und wozu? Das haben sich die Behörden auch gefragt. Sicherheitskräfte haben den Mann heute in Berlin-Neukölln wegen Terrorverdachts festgenommen. Steve Neuwirth hat die Nachrichten.
In Berlin ist ein 29-jähriger Terrorverdächtiger festgenommen worden. Laut den Ermittlern wurde der Mann im Rahmen einer Wohnungsdurchsuchung in der Neuköllner Sonnenallee gefasst. Dem mutmaßlichen Islamisten wird vorgeworfen, eine schwere staatsgefährdende Gewalttat vorbereitet zu haben. Ende 2023 soll er in den Libanon gereist sein, um sich dort an Kriegswaffen ausbilden zu lassen. Er soll Gewalttaten wie Mord und Geiselnahmen geplant haben, die sich gegen den Staat Israel richten. Deutschland will seine humanitäre Hilfe für das Bürgerkriegsland Sudan aufstocken, und zwar um 125 Millionen Euro. Das hat die geschäftsführende Außenministerin Baerbock bei einer internationalen Konferenz in London zugesagt. Großbritannien als Gastgeber sagte umgerechnet 140 Millionen Euro zu. Im Sudan liefern sich die Armee und eine verfeindete Miliz seit 2 Jahren blutige Kämpfe. 12 Millionen Menschen sollen bereits vertrieben worden sein, 30 Millionen seien von Hunger bedroht. Die Vereinten Nationen beschreiben die Lage in dem ostafrikanischen Land als die weltweit größte humanitäre Katastrophe. Die künftige Bundesregierung sollte aus Sicht des Bundesrechnungshofes Beihilfen und Vergünstigungen streichen, um die Staatseinnahmen zu erhöhen. In einem Bericht listet die Behörde über 20 Maßnahmen auf, die Bund und Ländern Mehreinnahmen bis zu 30 Milliarden Euro jährlich bringen würden. Unter anderem wird gefordert, Diesel- und Kerosinsubventionen sowie Steuernachlässe für Handwerkerleistungen abzuschaffen. Auch die Zahl der Ausnahmen von der normalen Mehrwertsteuer sollte demnach sinken. Prüfer und Finanzämter müssten besser ausgestattet und digitaler werden, um Steuerverluste etwa bei Geschäften mit Kryptowährungen zu vermeiden. Der Zustand des Schienennetzes in Deutschland hat sich nach Angaben der Deutschen Bahn erstmals seit Jahren nicht weiter verschlechtert. Grund sind Investitionen von fast 20 Milliarden Euro, wie aus einem neuen Bahnbericht hervorgeht. Bahnexperte Johannes Frevel.
Die beste Schieneninfrastruktur gibt es in Ostdeutschland. Sie war in den vergangenen Jahrzehnten in den Verkehrsprojekten Deutsche Einheit in wichtigen Abschnitten erneuert worden. Die Trendwende betrifft allerdings nicht bundesweit etwa 4000 Stellwerke. Jedes zweite muss erneuert werden. Einige sind dem Zustandsbericht zufolge älter als 100 Jahre.
Der Berliner Senat hat die sogenannte Mietpreisbremse bis Ende des Jahres verlängert. Das hat Stadtentwicklungssenator Gebler nach der Senatssitzung heute mitgeteilt. Demnach dürfen Vermieter bei neuen Verträgen maximal 10% mehr Miete verlangen und der Betrag darf höchstens 10% über der ortsüblichen Vergleichsmiete liegen. Ohne Verlängerung wäre die Mietpreisbremse Ende Mai ausgelaufen. Die Zukunft ab kommendem Jahr hängt aber von einem Bundesgesetz ab. Laut Koalitionsvertrag wollen Union und SPD durchsetzen, dass die Regelung weitere 4 Jahre gelten soll. Brandenburg gilt ab sofort wieder als komplett Maul- und Klauenseuchenfrei. Die Weltorganisation für Tiergesundheit hat einen entsprechenden Antrag gebilligt und alle Einschränkungen aufgehoben. Das hat nach dem Brandenburger Landwirtschaftsministerium jetzt auch der geschäftsführende Bundeslandwirtschaftsminister Özdemir bestätigt. Hauptstadtkorrespondent Uwe Berndt.
Bundeslandwirtschaftsminister Özdemir führt diesen Erfolg auf eine gute Zusammenarbeit zwischen Bund und Ländern und dem Friedrich-Löffler-Institut zurück. Das Krisenmanagement sei in kurzer Zeit erfolgreich gewesen. Deutsche Fleischprodukte gelten nun weltweit wieder als sicher. Özdemir zeigte sich zuversichtlich, dass sich nun auch die Handelsbeziehungen normalisieren und deutsche Betriebe wieder in ihre gewohnten Absatzmärkte liefern könnten. Die Maul- und Klauenseuche ist eine hoch ansteckende Virusinfektion. Sie kann Rinder, Schafe, Ziegen und Schweine befallen. Für Menschen ist sie ungefährlich. Im Januar war die Maul- und Klauenseuche in Deutschland zum ersten Mal seit 1988 wieder ausgebrochen.
In Cottbus ist ein Drogenhändler zu 7,5 Jahren Gefängnis verurteilt worden. Das Landgericht sieht es als erwiesen an, dass der heute 29-Jährige große Mengen Crystal Meth und Kokain im Raum Cottbus in Umlauf gebracht hat. Jasmin Schomber, RBB 24.
Der 29-Jährige soll mit Drogen, vor allem Crystal Meth, gehandelt haben. Über 90 Mal konnte das Gericht ihm Drogenhandel nachweisen. Außerdem habe er die Preise und Vertriebskultur für Crystal, teilweise auch für Koks im Raum Cottbus, entscheidend mitgestaltet. Sein Revier habe er mit Hilfe von Schlägern verteidigt. Das eingenommene Geld, die rund 1 Million Euro, soll er größtenteils beim Glücksspiel verloren haben. Nun geht es für den Mann, der ein ganzes System etablierte, ins Gefängnis.
Unserer Region stehen die ersten Tage in diesem Jahr mit sommerlichen Temperaturen bevor. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes soll es schon morgen in der Lausitz bis zu 27 Grad warm werden. In Berlin werden es um die 26 Grad. Für Donnerstag sind an Oder und Neiße sogar bis zu 29 Grad vorhergesagt. Das seien für Ende April ungewöhnlich hohe Werte, heißt es von Meteorologen. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Am Abend überwiegend bewölkt und örtlich etwas Regen, oft aber trocken. Zurzeit in Berlin-Rudow bereits 20 Grad, Hakenfelde 22 Grad, in Ruhland 17 und Templin 24 Grad. Böiger Wind aus Ost bis Südost dabei. Morgen wieder viel Sonne, locker bewölkt bei 23 bis 27 Grad, am Donnerstag bis zu 29 Grad. Die Zeit, es wird 16.25 Uhr.
RBB 24 Inforadio.
Mit Christoph Kober im Studio geht's weiter. Schönen guten Tag. Das ist ein Orkan, der über uns, vor und hinter uns alles zerreißt. Der Himmel ist glutrot, als wollte er jeden Augenblick zerspringen. Das hat der Wehrmachtssoldat Friedrich Schönneck geschrieben über die Schlacht um die Seelower Höhen im April 1945. Da standen sich rund 1 Million Soldaten der Roten Armee gegenüber, und zwar mit 120.000 Wehrmachtssoldaten. Zehntausende von ihnen haben in dieser Schlacht ihr Leben verloren. Und dann lag der Weg nach Berlin offen für die Befreier vom Naziregime. Dieser Schlacht vor 80 Jahren soll morgen gedacht werden. Allerdings hat das Bundesaußenministerium Kommunen empfohlen, zu derlei Veranstaltungen im Rahmen der 80-Jahr-Feiern des Endes des Zweiten Weltkrieges keine Vertreter Russlands oder aus Belarus ein- bzw. sie notfalls wieder auszuladen. Aus Sorge, dass die Gedenkfeierlichkeiten in Russland als Propaganda missbraucht werden könnten. Ich habe Martin Sabro, Senior Fellow am Leibniz-Zentrum für zeithistorische Forschung in Potsdam, gefragt, ob das für ihn ein valider Grund ist.
Also Herr Kober, zumindest ist es ein Grund. Wie valide ist das eben immer zu entscheiden und zu diskutieren. Der 8. Mai ist in besonderer Weise ein umstrittener Gedenktag von Anfang an gewesen. Sie haben vorhin in der Anmoderation gesagt, ein Tag der Befreiung. Und so wurde in der DDR auch erinnert, in der Bundesrepublik nicht. Da war der Tag der Kapitulation. Und die Alliierten hatten Deutschland nicht besetzt zum Zweck der Befreiung, sondern um das Hitlerregime zu erledigen. Diese Rede, dieser Umschlag von der Kapitulation zur Befreiung, das ist ja erst im Laufe der Jahre gekommen. Und erst 1995 wurde ein Bundeskanzler zum D-Day, 1994 zum D-Day, eingeladen an die Normandie. Und insoweit setzt sich hier ein Streit fort, den es schon immer gegeben hat.
8. Mai, um es nochmal zu sagen, Tag des Kriegsendes, damit wir das Datum nochmal genannt haben. Wie könnte denn eine Instrumentalisierung, vor der ja offenbar das Außenministerium jetzt Angst hat, von russischer Seite aussehen?
Naja, es ist ja so, dass in diesem Gedenken sich staatliche Aspekte mit gesellschaftlichen, zivilgesellschaftlichen und individuellen mischen. Und auf russischer Seite erleben wir nur den staatlichen Aspekt. Und der kann natürlich einfach darin bestehen, dass man die Vergangenheit mit der Gegenwart identifiziert und die Befreiung Deutschlands zum Hitlerregime fortführt in ein heutiges Befreiungsdenken, das dann den Angriffskrieg auf die Ukraine als Teil dieser Erzählung definiert. Und wenn ich Medvedev gestern den kommenden Kanzler Merz als Nazi habe beschimpfen Hörenden, sieht man, wie eine solche Instrumentalisierung aussehen kann. Und es hat sie auch in früheren Gedenkveranstaltungen natürlich schon gegeben, von Russia Today angefangen bis hin zu der Sternfahrt der russischen Nachtwölfe, die dann jedes Jahr in Moskau aufbrechen wollen, um nach Brandenburg zum 8. Mai zu gelangen. Das sind Formen der Instrumentalisierung. Das ist unbestreitbar, aber natürlich ist abzuwägen, inwieweit das eine solche Einflussnahme ist, dass das Auswärtige Amt seinerseits Einflussnahme ausüben muss. Und das wird in der Tat unterschiedlich diskutiert. Nun ist es eine Handreichung und das ist nicht ironisch gemeint. Es ist tatsächlich so, es ist ein Hinweis, das Auswärtige Amt will sich nicht blauäugig zeigen. Es empfiehlt auszuladen, es stellt das Hausrecht als Möglichkeit hin, aber nicht als Zwang. Ja. Der Landkreis Märkisch-Oderland, und damit ist Seelow ja dann gemeint, weist darauf hin, dass der russische Botschafter schon bei anderen Feierlichkeiten zum Jahrestag in diesem Jahr dabei gewesen sei und dass das ohne Aufsehen abgegangen sei. Gut, das kann so sein. Und natürlich hat jedes Gedenken auch seinen geschichtspolitischen Streitwert, ganz ohne Zweifel. Aber ich finde es durchaus richtig, dass Berlin zumindest andeutet, dass es sich bewusst ist, dass es sich hier auch um eine rein staatliche Diskussion handeln kann.
Herr Sabro, Gedenkveranstaltungen sollen ja staatstragend sein, aber idealerweise eben nicht politisch beeinflusst, weil es ja um etwas geht, was eben auch in der Vergangenheit stattgefunden hat. Gibt es denn so etwas wie neutrales Gedenken oder ist das heutzutage ausgeschlossen?
Ja, das ist eigentlich immer ausgeschlossen. Also wir gedenken ja nicht aus antiquarischen Gründen, sondern wir gedenken, weil wir damit eine geschichtspolitische Absicht verbinden. Und die kann sehr unterschiedlich sein. Das Gedenken muss keineswegs staatstragend sein. Das ist eher sogar eine Seltenheit, dass Geschichtswissenschaft, Geschichtspolitik und Geschichtskultur in der Frage der Zeitgeschichte so eng beieinander liegen. Das war nach dem Ersten Weltkrieg zum Beispiel ganz anders gewesen. Und wir empfinden es auch in unserer Konsensdemokratie, die wir lange waren, als ein gewisses Glück, dass hier eine Entspannung eingetreten ist. Was hat meine Generation sich dafür engagieren müssen, dass man überhaupt von der Befreiung spricht, dass man das, was wir heute Verdrängung nennen, überwindet? Insoweit war das Gedenken immer eine hochpolitische Angelegenheit und gar nicht staatstragend.
Und vor dem Hintergrund muss Gedenken es dann womöglich auch aushalten, dass es an anderer Stelle instrumentalisiert wird?
Naja, Instrumentalisierung heißt ja, wenn sich eine Macht dieses Gedenkens bemächtigt, die eigentlich illegitim ist oder die überstark ist. Das kann eigentlich im Wesentlichen nur der Staat sein und sich dagegen zu wehren, finde ich schon ganz berechtigt. In diesem Fall ist es ein ausländischer Staat. Aber ich finde, wir sollten auch eine gewisse Gelassenheit wahren. Die Anwesenheit russischer Vertreter scheint mir eigentlich nicht problematisch zu sein. Wir haben doch die Anwesenheit auch der Gräber. Wir haben die Anwesenheit der Monumente, der Denkmale, die diese Sprache der Sieger sprechen. Insoweit hätte ich mir auch vorstellen können, dass man auf eine solche Handreichung entweder verzichtet hätte oder aber sie etwas kühler noch gefasst hätte. Auf der anderen Seite ist zu bemerken, es handelt sich tatsächlich um eine politische Auseinandersetzung in der Gegenwart, eine militärische und politische Auseinandersetzung in der Gegenwart. Und wenn wir so tun, als könnte man die Befreiungserzählung von 45 bis nach 2022 und 25 verlängern, dann täten wir auch einen schlechten Dienst, glaube ich, an unseren geschichtskulturellen Erkenntnissen aus der Vergangenheit.
Das sagt Martin Sabro, Senior Fellow am Leibniz-Zentrum für zeithistorische Forschung Potsdam. Wir haben gesprochen über die Diskussion um das Weltkriegsgedenken morgen auf den Seeloer Höhen. 16.31 Uhr ist es. Hier ist der RBB 24 Inforadio Verkehrsservice mit einer Gefahrenmeldung. Vorsicht auf der B101. Berlin Richtung Luckenwalde. Zwischen Trebbin Nord und Trebbin Ost liegen Holzpaletten auf der Fahrbahn. Krieg in der Ukraine, Krieg im Gazastreifen, über den Krieg im Sudan, der seit 2 Jahren herrscht, wird oft geschwiegen. Doch die humanitäre Lage im drittgrößten Land Afrikas ist katastrophal. Der Machtkampf zwischen 2 Generälen hat das Land in Schutt und Asche gelegt. Rund 12 Millionen Menschen sind innerhalb des Landes auf der Flucht. Etwa 25 Millionen von Hunger bedroht. In London soll es heute bei einer internationalen Konferenz um eine Verbesserung der humanitären Lage gehen. Wie es im Sudan gegenwärtig aussieht, schildert unsere Korrespondentin Anna Osius.
Viel ist ihm nicht geblieben. Als die Kämpfe weiterzogen, ist Abdallah Mohammed zurückgekommen, um zu sehen, was aus seinem Haus im Großraum Khartoum geworden ist. Auf dem Boden des kargen Raumes liegen ein paar zerfledderte Kleidungsstücke und Bücher. Die Fenster sind kaputt, alles geplündert. Nach 2 Jahren Krieg gibt es hier kein Zuhause mehr.
Sie haben alles mitgenommen oder zerstört. Nichts ist geblieben. Dieser Krieg ist kein Krieg gegen die Regierung, sondern gegen die Bevölkerung. Reine Zerstörung.
Im Sudan kämpfen 2 Männer um die Macht im Land. Armeechef Al-Burhan gegen den Milizenführer Dagalo, genannt Himiti, der die Rapid Support Forces, die sogenannte RSF-Miliz, befehligt. Die nationale Armee verzeichnet aktuell Geländegewinne, konnte die Hauptstadt Khartoum zurückerobern. Die RSF-Miliz wurde zurückgedrängt. Geschlagen aber gibt sich ihr Anführer Himiti nicht.
Ja, wir haben Khartoum verlassen, aber wir werden nach Khartoum zurückkehren, stärker, entschlossener und siegreicher. Der Krieg ist noch nicht vorbei, er hat gerade erst begonnen. Wer glaubt, dass es Verhandlungen geben wird, der irrt. Wir werden mit ihnen nur durch die Waffe sprechen.
Die RSF-Kämpfer hinterlassen eine Schneise der Verwüstung. Ihr werden grausame Menschenrechtsverbrechen vorgeworfen. Doch auch die nationale Armee geht ohne Rücksicht auf die Zivilbevölkerung vor. Märkte werden bombardiert. Im zurückeroberten Khartoum gibt es Berichte über grausame Hinrichtungen.
Wir sind entsetzt über die Berichte von außergerichtlichen Erschießungen von Zivilisten.
So UN-Menschenrechtssprecher Saif Magango.
Wir haben furchtbare Videos gesehen, in denen Zivilisten kaltblütig hingerichtet wurden, weil sie angeblich mit der RSF RSF-Miliz kooperiert haben.
Rache und neue Gewalt. Der Krieg, der vor 2 Jahren ausbrach, als die RSF-Miliz in die nationale Armee integriert werden sollte, hat zu einer Vertreibungswelle geführt. Rund 12 Millionen Menschen sind mittlerweile auf der Flucht vor der Gewalt. Und nicht nur die Vertriebenen brauchen dringend Hilfe. Mehr als die Hälfte der sudanesischen Bevölkerung, rund 25 Millionen Menschen, sind von Hunger bedroht. Die Vereinten Nationen sprechen von der größten humanitären Krise der Welt. Besonders schlimm ist die Lage in Darfur im Westen des Landes. Dort kommt es zu ethnischen Säuberungen und Massenerschießungen. Allein in den vergangenen Tagen starben Berichten zufolge hunderte Zivilisten bei RSF-Angriffen, unter anderem auf das Flüchtlingslager Samsam. Ein Ende des Krieges im Sudan ist auch 2 Jahre nach Ausbruch der Kämpfe nicht in Sicht.
Anna Osius, unsere Korrespondentin über die Lage im Bürgerkriegsland Sudan. In London findet heute eine internationale Konferenz zur Verbesserung der humanitären Hilfe für den Sudan statt. 16.35 Uhr die Zeit.
RBB 24 Inforadio Wirtschaft.
Vor gut 50 Jahren hat die erste deutsche Filiale eröffnet, aber insgesamt ist die Burgerkette McDonald's noch älter. Im April 1955, also vor 70 Jahren, wurden in Illinois die ersten Burger gebraten und verkauft. Seitdem hat die Kette das Marketing revolutioniert und unsere Essgewohnheiten gleich mitverändert. Dazu der Bericht unseres USA-Korrespondenten Samuel Jakisch.
Ray Kroc war ein Handelsvertreter für Milchshake-Maschinen und ein Mann mit gutem Riecher. Als ihm die Brüder Richard und Maurice McDonald von ihrer Idee erzählen, das Prinzip der Fließbandproduktion aus der Autofabrik auf das Burgerbraten zu übertragen, erkennt er das Potenzial. Am 15. April 1955 kauft Ray Kroc den Brüdern McDonald die Vermarktungsrechte ab und eröffnet sein eigenes Schnellrestaurant unter dem gleichgebliebenen Namen in seiner Heimat Illinois. Das läuft so gut, dass Kroc kurze Zeit später das gesamte Unternehmen kauft, an die Börse bringt und als Franchise-Filialnetz auf das ganze Land ausdehnt. Mit Effizienz, Standardisierung, Skalierbarkeit und einem Namen, der einfach gut klingt.
I like the sound of it. It sounded wholesome and it sounded genuine.
Ich mochte den Sound. Es klingt so gesund und ehrlich, nicht nach unnötiger Spielerei. McDonald's, das klingt doch wie Tiffany's. Wir sind das Tiffany's der Hamburger.
Schnell, bequem und verlässlich, das trifft den amerikanischen Konsumgedanken der 50er und 60er Jahre. Und der kulminiert schließlich in der Schaffung eines Kulturphänomens. Der Big Mac wird zum Symbol für amerikanischen Überfluss und zur weltweiten Referenzgröße einer neuen, kaufkräftigen Mittelschicht, die es sich leisten kann, zu viel auf dem Teller zu haben. In den folgenden Jahrzehnten entwickelt sich McDonald's auch zum Synonym für Übergewicht, Plastikmüll, Verdrängung und prekäre Arbeitsbedingungen in den sogenannten Mac-Jobs. Sozialkritische Künstler von Andy Warhol bis Eminem arbeiten sich an der weltweiten Metapher für Konsumgesellschaft und Ausbeutung ab. Seit 70 Jahren ist McDonald's ein Spiegel gesellschaftlicher Trends, von der Industrialisierung bis zur Nachhaltigkeit, von der Kapitalismuskritik zurück zur Erinnerung an eine vermeintlich einfachere Zeit. Ein Kindermenü mit Spielzeug drin, Disney, Barbie, Hot Wheels und Co. haben McDonald's zum gemeinsamen Nenner ganzer Generationen gemacht. By the way, what's your sign? Bis heute ist McDonald's herausgefordert, sich immer wieder anzupassen. An vegane Hamburger, digitale Bestellsysteme und sinkende Kaufkraft der Stammkundschaft. Das scheint dem Unternehmen zu gelingen. Mit über 8 Milliarden US-Dollar Gewinn, 36.000 Filialen in mehr als 100 Ländern. Tendenz immer noch steigend.
Samuel Jakisch war das, über 70 Jahre McDonald's. Das Wetter für Berlin und Brandenburg ist heute Nachmittag von Süden zunehmend wolkig bis stark bewölkt. Es bleibt trotzdem meist trocken, nur vereinzelt sind ein paar Tropfen möglich. Die Höchsttemperaturen haben wir erreicht. Vielerorts 20 bis 24 Grad hatten die Meteorologen da vorausgesagt.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Den hat Steve Neuwirth.
A10 westlicher Berliner Ring Richtung Dreieck Havelland. Zwischen Großkreuz und Lees gibt es Stau wegen Bauarbeiten. B87 Luckau Frankfurt. Zwischen Ranzig und Beeskow Behinderungen nach einem Unfall. Vorsicht auf der B101 Berlin Richtung Luckenwalde. Zwischen Trebin Nord und Trebin Ost liegen Holzpaletten auf der Fahrbahn. Stadtverkehr Berlin A100 Stadtring Richtung Wedding. Wegen der Bauarbeiten im Bereich Dreieck Funkturm staut es sich zwischen Detmolder Straße und Spandauer Damm. Hier brauchen Sie etwa 20 Minuten länger. Auf den Umfahrungen ist es momentan auch noch recht voll. Oberschöneweide, die Straße an der Wuhlheide, ist vor der Straße zum Fez stadteinwärts gesperrt. Dort steht ein defekter Fahrmischer und es ist Beton auf die Straße gelaufen. Rundherum staut es sich. Stadtauswärts brauchen Sie Geduld. In Steglitz auf der Schlossstraße nach dem beendeten Polizeieinsatz auf der 103. In Tempelhof auf der Attila-Straße, auf dem Tempelhofer Damm vor dem Stadtring und auch auf der Landsberger Allee Höhe Marzahner Brücken. RBB 24 Inforadio auf unterwegs mit unserer App.
Es wird 16.40 Uhr.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Mit Christoph Kober, guten Tag. Ein 29-jähriger Mann aus Berlin soll in den Libanon gereist sein, um sich von der islamistischen Hisbollah-Miliz an Schuss- und Kriegswaffen ausbilden zu lassen. Zurück in Deutschland gerät er in den Fokus der Ermittler und die haben den Mann heute Morgen aufgesucht. Die Nachrichten mit Steve Neuwirth.
In Berlin ist ein 29-jähriger Terrorverdächtiger festgenommen worden. Laut den Ermittlern wurde der Mann im Rahmen einer Wohnungsdurchsuchung in der Neuköllner Sonnenallee gefasst. Dem mutmaßlichen Islamisten, einem deutschen Staatsbürger, wird vorgeworfen, eine schwere, staatsgefährdende Gewalttat vorbereitet zu haben. Ende 2023 soll er in den Libanon gereist sein, um sich dort an Kriegswaffen ausbilden zu lassen. Er soll Gewalttaten wie Mord und Geiselnahmen geplant haben, die sich gegen den Staat Israel richten. Die künftige Bundesregierung sollte aus Sicht des Bundesrechnungshofes Beihilfen und Vergünstigungen streichen, um die Staatseinnahmen zu erhöhen. In einem Bericht listet die Behörde über 20 Maßnahmen auf, die Bund und Ländern Mehreinnahmen bis zu 30 Milliarden Euro jährlich bringen würden. Unter anderem wird darin gefordert, Diesel- und Kerosinsubventionen sowie Steuernachlässe für Handwerkerleistungen abzuschaffen. Auch die Zahl der Ausnahmen von der normalen Mehrwertsteuer sollte demnach sinken. Prüfer und Finanzämter müssten besser ausgestattet und digitaler werden, um Steuerverluste, etwa bei Geschäften mit Kryptowährungen, zu vermeiden. Der Zustand des Schienennetzes in Deutschland hat sich nach Angaben der Deutschen Bahn erstmals seit Jahren nicht weiter verschlechtert. Im neuen Netzzustandsbericht vergab die Bahn dem Schienennetz für das vergangene Jahr die Schulnote 3. Das ist ein bisschen besser als im Jahr davor. Grund für das etwas bessere Abschneiden sind demnach vor allem die hohen Investitionen ins Schienennetz. Fast 20 Milliarden Euro seien im vergangenen Jahr verbaut worden. Wenn man so weitermache, könne eine echte Trendwende gelingen, heißt es von der Bahn. Die vielen Baustellen führen allerdings weiter zu etlichen Verspätungen. Allein im März war etwa jeder dritte Zug unpünktlich. Zugausfälle sind dabei nicht eingerechnet. Der Berliner Senat hat die Mietpreisbremse bis Ende des Jahres verlängert. Das hat Stadtentwicklungssenator Gebler nach der heutigen Senatssitzung mitgeteilt. Kirsten Buchmann, RBB 24 Landespolitik.
Die Regelungen zur Mietpreisbremse gelten damit weiterhin für ganz Berlin. Der Vermieter dürfe bei Neuvermietung maximal 10% mehr Miete nehmen als vom Vormieter, so Stadtentwicklungssenator Christian Gäbler. Konkret darf die neue Miete bei Mietbeginn grundsätzlich maximal 10% über der ortsüblichen Vergleichsmiete liegen. Um die Mietpreisbremse auch ab 2026 weiterführen zu können, ist Berlin allerdings abhängig von einem Bundesgesetz, das dies ermöglicht. Stadtentwicklungssenator Gäbler appelliert daher an Union und SPD auf Bundesebene, unverzüglich die Verlängerung der Mietpreisbremse im Bundestag zu beraten und zu beschließen.
Deutschland will seine humanitäre Hilfe für das Bürgerkriegsland Sudan aufstocken, und zwar um 125 Millionen Euro. Das hat die geschäftsführende Außenministerin Baerbock bei einer internationalen Konferenz in London zugesagt. Großbritannien als Gastgeber sagte umgerechnet 140 Millionen Euro zu. Im Sudan liefern sich die Armee und eine verfeindete Miliz seit 2 Jahren blutige Kämpfe. 12 Millionen Menschen sollen bereits vertrieben worden sein, 30 Millionen seien von Hunger bedroht. Die Vereinten Nationen beschreiben die Lage in dem ostafrikanischen Land als die weltweit größte humanitäre Katastrophe. In den kommenden Tagen wird es in Berlin und Brandenburg hochsommerlich warm. Laut Deutschem Wetterdienst steigen die Temperaturen auf fast 30 Grad. Das seien für Ende April ungewöhnlich hohe Werte, hieß es. Miriam Berger, RBB 24.
Am Mittwoch werden bei Sonne und lockeren Wolken in der Lausitz Temperaturen bis zu 27 Grad erwartet, in Berlin bis zu 26 Grad. Für Donnerstag sagen die Meteorologen an Oder und Neiße sogar bis zu 29 Grad vorher. Das warme und ab Freitag zum Teil wechselhafte und windige Wetter setzt sich bis zum Ende der Woche fort. Wegen der anhaltenden Trockenheit ist das Waldbrandrisiko in weiten Teilen Brandenburgs aktuell hoch. In 6 Landkreisen gilt laut Forstministerium die Gefahrenstufe 4, in der Prignitz sogar die höchste Stufe 5. Ab der Waldbrandgefahrenstufe 4 können Kommunen öffentliche Osterfeuer verbieten.
Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das aktuelle Wetter: am Abend überwiegend bewölkt und örtlich etwas Regen, oft aber trocken. Zurzeit in Berlin-Rudow 20, in Hakenfelde 22 Grad, in Ruhland 17, in Templin 24 Grad. Dabei weht ein böiger Wind. Morgen verbreitet sonnig und locker bewölkt bei 23 bis 27 Grad. Am Donnerstag wolkig und trocken, meist heiter, 20 bis 29 Grad. Die Zeit 16.44 Uhr.
RBB 24 Inforadio.
Im Studio weiter Christoph Kober. Schönen guten Tag. Und dann schauen wir mal kurz zurück. Mitte März ist es dann auf einmal ganz schnell gegangen. Ein Riss in der Ringbahnbrücke in Berlin-Charlottenburg wird entdeckt, beziehungsweise die Tatsache, dass der sich ungebührlich ausgeweitet hat. Die Brücke muss sofort gesperrt werden. Und weil die Westendbrücke wenige hundert Meter weiter ohnehin in einem gefährlichen Zustand ist, ist auch die seitdem für den Verkehr dicht. Mittlerweile haben an beiden Brücken die Abbrucharbeiten begonnen. Allerdings das Areal zwischen Messedamm und Halenseestraße war ohnehin für ein bauliches Großprojekt vorgesehen. Welche Auswirkungen haben die vorgezogenen Abrissarbeiten auf die Sanierung des Autobahndreiecks Funkturm? Unsere Reporterin Oda Tischewski hat sich erkundigt.
Berlins Bauprojekte bedürfen ja in der Regel eines gewissen Vorlaufs. Lange wird geplant, genehmigt und geprüft, bevor ein erster Bagger rollt. So lange, dass die Realität der Planung bisweilen zuvorkommt, wie jetzt im Falle der Ringbahnbrücke, erklärt Michael Zart, Sprecher der Projektmanagementgesellschaft DEGES. Die Ringbahnbrücke war eigentlich ein Teil des Sanierungsprojekts Dreieck Funkturm.
Wir haben Glück im Unglück, dass sie auch im neu geplanten Autobahndreieck Funkturm an der gleichen Stelle stehen wird. Das heißt, wir haben im Rahmen der Gesamtplanung für das Autobahndreieck Funkturm auch eine fertige Planung für die Ringbahnbrücke und können diese jetzt vorgezogen realisieren.
Riesige Knabberwerkzeuge zermalmen seit dem vergangenen Wochenende beide Brücken in kleine wiederverwertbare Brocken. Während Abbruch und Neubau der Ringbahnbrücke bei der Sanierung des Funkturmdreiecks nur die Reihenfolge der Baumaßnahmen ein wenig durcheinander gebracht haben, schaffen sie bei der Westendbrücke ein völlig neues Projekt. Denn die ist nicht Teil des Sanierungskonzepts und sollte eigentlich ganz anders aussehen.
Dort war der Neubau ursprünglich in einer versetzten Lage geplant, weil wir davon ausgegangen sind, dass wir die Westendbrücke unter laufendem Verkehr neu bauen. Also erst den Neubau daneben setzen, Verkehr läuft auf der alten Westendbrücke, dann Verkehr auf die neue und die alte abbrechen.
Ob die Planer hier die Gunst der Stunde nutzen und einen Neubau früher als geplant umsetzen können, wird gerade genau geprüft. Die Mühlen der Behörden malen um einiges langsamer als die Zähne der Abbruchwerkzeuge, die vermutlich schon Ende der Woche die letzten Brückenteile zerkaut haben werden. Dann wird der Schutt beräumt und die Schienen wieder freigelegt. Ab dem 28. April soll die Ringbahn ihrem Namen wieder Ehre machen. Wann aber geht es weiter mit der großen Sanierung? Startschuss wäre mit Erteilung des Baurechts. Noch läuft allerdings das Planfeststellungsverfahren. Wann geht's los, Michael Zart?
Das können wir leider im Moment nicht sagen, denn Herr dieses Baurechtsverfahrens ist das Fernstraßenbundesamt als Genehmigungsbehörde. Da haben wir keinen Einfluss darauf. Vor einem Jahr haben der Erörterungstermin stattgefunden. Und wir wissen jetzt noch nicht genau, welche weiteren Auflagen wir bekommen. Aber wenn wir dann vollziehbares Baurecht haben, werden wir auch mit den Arbeiten schnellstmöglich loslegen.
Loslegen, ein gutes Stichwort. Denn die eigentlichen Bauarbeiten am Autobahndreieck Funkturm sind kein Peanuts-Projekt. Für die Bauzeit werden bislang 8 bis 10 Jahre veranschlagt.
Das ist der Bericht unserer Reporterin Oda Tischewski. Um 16.48 Uhr, 12 Minuten vor 5. Am 15. April 2023 sind die letzten drei deutschen Atomkraftwerke abgeschaltet worden, also heute vor 2 Jahren. Für den Atommüll, die radioaktiven Abfälle, gibt es allerdings noch keine Lösung. Die Standortsuche läuft und läuft und läuft und sollte eigentlich 2031 abgeschlossen sein. Doch inzwischen ist die Rede von der Zeit nach 2070. Andere Länder sind da schneller. Also nochmal nachgefragt, warum dauert es in Deutschland so lange? Unser Hauptstadtkorrespondent Martin Polanski zu dieser Frage.
Es war vor 8 Jahren im März 2017 im Deutschen Bundestag.
Ein Standort für die Endlagerung zu finden, ist, wie ich finde, ein Testfall für die Demokratie. Ein handlungsfähiger Staat muss sich daran messen lassen, ob eine Lösung gelingt, die wissenschaftlich begründet ist und von einer breiten Mehrheit des Landes auch getragen wird.
Die damalige Umweltministerin Barbara Hendricks von der SPD bei der Verabschiedung des neuen Standortauswahlgesetzes. Es ging darum, die Suche nach einem Atommüllendlager auf neue Beine zu stellen. Das Thema politisch aufgeladen, der Gorleben-Protest in den 70er Jahren gegen ein Endlager dort, hatte deutlich gemacht, dass es neben einem sicheren Standort auch Akzeptanz der Bevölkerung braucht. Klaus-Jürgen Röhlich ist Professor für Endlagersysteme an der TU Clausthal und Mitglied der Entsorgungskommission, einem Beratungsgremium des Umweltministeriums.
Der Gorleben-Konflikt ist entscheidend gewesen für das Design dieses Verfahrens. Und wir haben dann ein sehr ausgefeiltes, sehr sorgfältig geplantes Verfahren entwickelt, was aber auch sehr komplex ist.
Das Prinzip des Verfahrens, wie auf einer weißen Landkarte, werden nach und nach Regionen festgelegt, die nicht für den Standort in Frage kommen. Und das kann dauern, denn Stand jetzt erfüllt gut die Hälfte der Fläche Deutschlands die geologischen Mindestanforderungen, ist also praktisch noch im Rennen. Ursprünglich wollte man bis 2031 einen Endlagerstandort festlegen. Inzwischen gibt es Prognosen, die von 2046 bis zum Jahr 2074 reichen. Das wären knapp 50 Jahren. Und dann wäre nur der Standort gefunden, das Endlager müsste aber noch errichtet werden. Die Bundesgesellschaft für Endlagerung ist für die Standortsuche zuständig. Aus Sicht von Sprecherin Dagmar Dehmer lässt sich das Verfahren kaum abkürzen.
Das liegt schlicht daran, dass wir sehr komplizierte Abfälle in eine sehr, sehr ruhige Geologie entlassen müssen, um sie dort dauerhaft zu lagern. Also man kann da keine Fehler machen, das muss sicher sein.
Allerdings, andere Länder sind weiter. Frankreich, die Schweiz und Schweden haben bereits Standorte benannt. In Finnland ist das erste Endlager für hochradioaktiven Abfall fertiggestellt. Dort läuft derzeit der Probebetrieb. In Schweden und Finnland gibt es allerdings auch kaum Akzeptanzprobleme. Endlagerforscher Röhlich hält es für sinnvoll, das mehrstufige deutsche Verfahren etwas zu vereinfachen. Darunter müsse die Sicherheit nicht leiden.
Wir haben in diesem Verfahren 3-mal eine behördliche Befassung. Wir haben in diesem Verfahren 3-mal eine Parlamentsentscheidung, die ja dann auch wieder von politischen Mehrheiten und von Verhandlungen vielleicht abhängt. Und das kostet natürlich enorm viel Zeit.
Der deutsche Atommüll ist trotzdem da. In knapp 2000 Castor-Behältern werden die hochradioaktiven Abfälle zwischengelagert, etwa in Brockdorf, Biblis oder Lubmin. Die Castoren und die Zwischenlager sind bis auf Weiteres für 40 Jahre genehmigt. Diese Zeit wird wohl nicht reichen bis zum Abschluss der Endlagersuche in Deutschland.
Hauptstadtkorrespondent Martin Polanski war das über die Frage, wo soll der deutsche Atommüll entgelagert werden. Jetzt haben wir 16.52 Uhr. Was tun in 2 Wochen Osterferien, die gestern in Berlin und Brandenburg begonnen haben? Urlaub kostet meist viel Geld, aber es gibt auch Ferienangebote, für die man gar nichts bezahlen muss. Man muss sie nur ausfindig machen. Unser Reporter Markus Streim schaut sich solche Angebote in dieser Woche mal genauer an. Heute hat er in Berlin-Reinickendorf einen Theaterworkshop besucht, der sich an junge Mädchen richtet.
Arme ausschütteln und Gesicht lockern, auch die Kleinen brauchen ein Aufwärmprogramm. Aber schon bei den ersten Kennenlernspielen wird es laut. 14 Mädchen im Alter zwischen 8 und 12 Jahren haben alle Hemmungen abgelegt, die sie anfangs noch hatten.
Ich kenne hier niemanden. Am Anfang hatte ich ein bisschen Angst, aber dann hat mich meine Mama noch rumgekriegt.
Gestern war ich das erste Mal hier.
Für mich geht's eigentlich nur ums Spaß halt.
Dass ich neue Mädchen kennengelernt habe.
Und das geht im August im Mädchen- und Frauentreff von Albatros Social heute wirklich schnell. Denn Theatertherapeutin Jenny Eier ist zu Gast. Aus den unterschiedlichen Grundschülerinnen will sie bis morgen ein kleines Ensemble schmieden. Einfach wird das nicht.
gibt ja auch Kinder, die ein bisschen länger brauchen, um warm zu werden und sich was zu trauen und so. Das ist in 3 Tagen, ist der Prozess da viel zu kurz. Wenn man da länger, ich mache viele Projekte, die ein ganzes Schuljahr dauern, da merkt man dann schon eher so eine Entwicklung und da entwickeln manche noch ein ganz schönes Talent und einen ganz schönen Mut im Laufe des Jahres. Auch hier kann man so Ansätze sehen und man sieht, wer Spaß dran hat und man sieht, wer gute Ideen hat. Und manche Kinder sprudeln einfach nur so raus mit kreativen Ideen. Das kann man schon sehen.
Der kostenlose Theaterworkshop war im Nu ausgebucht. Für die Leiterin des Auguste-Mädchentreffs Ronja Wapjan eigentlich nur eine Bestätigung ihrer wichtigen Arbeit im Kiez.
Auguste ist die einzige Einrichtung hier in Reinickendorf, die jetzt einen geschützten Raum für Mädchen anbietet. Also wir haben hier Mädchen, die aus sozial benachteiligter Familie kommen. Das sind Großfamilien in engen Räumen, auch Bildungsrückstände, weil die Eltern die Sprache nicht sprechen. Wir bieten die Hausaufgabenbetreuung an und ja, einfach Bewegung und auch Gespräche, wo sie auch zu Hause diesen Raum nicht haben.
Weitere Mädchen sind auch in der Woche nach Ostern noch herzlich willkommen. Der Auguste-Treff öffnet ab 10 Uhr. In der Auguste-Viktoria-Allee 17 in Reinickendorf.
Markus Streim war das über einen Theaterworkshop für Mädchen. Und morgen präsentiert er uns dann das nächste Projekt, was er in den Osterferien auswendig gemacht hat. 16.54 Uhr.
RBB 24 Inforadio Kultur.
Warfare heißt ein neuer Film, der in dieser Woche in die Kinos kommt. Regisseur Alex Garland, bekannt für Action- und Science-Fiction-Streifen und als Autor von The Beach, der Strand, erzählt hier nahezu in Echtzeit die Geschichte eines einzelnen Tages im Irakkrieg 2006. Unser Filmkritiker Markus Eicher hat den Film gesehen.
Warfare heißt übersetzt Kriegsführung und Krieg. Und dies beides stellt Alex Garland ins Zentrum seines 1,5-stündigen Films. Er beschreibt, wie eine Gruppe amerikanischer Soldaten, die sich 2006 in einem Wohnhaus im Irak verschanzt hat, unter Beschuss von Al-Qaida-Milizen kommt und ums Überleben kämpft. Bei Drehbuch und Regie arbeitete Garland mit einem Veteranen einer Navy Seals-Einheit zusammen, auf dessen Erlebnissen die Geschichte beruht. Warfare beginnt mit einer Szene, in der sich US-Militärs Zugang zu einem Haus in einer staubigen Straße verschaffen und die verängstigte Familie dort in einem Raum zusammenpferchen. Man wartet angespannt auf Unterstützung, während sich gleichzeitig draußen in den umliegenden Häusern und auf den Dächern der Ring der nahenden Angreifer zusammenzieht.
Ach, er ist zurück. Er spielt den übermotivierten Lockvogel.
Alpha 2, ein paar Jungs bewegen sich in unsere Richtung.
Copy. Bei uns mobilisiert sich auch einiges.
Die führen definitiv Waffen bei sich.
Truppenansammlungen zu sehen.
Funksprüche, Kommandocodes, Angst. Warfare arbeitet mit einem ausgeklügelten Soundteppich. Pulsierende Töne, verzerrte Geräusche, ratternde Schusssalven und der infernalische Lärm explodierender Granaten werden unterschnitten von absoluter Stille. Eine kakophone Klangsymphonie des Kriegsalltags. Ein Überlebenskampf gegen die Zeit und trotz Luftraumüberwachung gegen den immer stärker werdenden Druck der Angreifer.
Kommen wir zu euch oder ihr zu uns?
Ankunftszeit unbekannt.
Los, Aufbruch!
Alex Garland verzichtet in seinem aufwühlenden Kriegsdrama, das ab 16 Jahren freigegeben ist, auf jeden politischen Bezugsrahmen, auf stilisierte Helden, scheinheiliges Pathos. Im Zentrum stehen junge Männer, der Kampf und der Tod. Hektik durcheinander, gebrüllte Befehle, Schmerzensschreie, einschlagende Kugeln. Das ist dabei bei aller Grausamkeit des Geschehens perfekt choreografiert. Die blutige Absurdität dieses Kampfes drückt einen tief in den Kinosessel. Dem legendären US-Regisseur und Weltkriegsteilnehmer Samuel Fuller wurden einst die Worte zugeschrieben, dass alle Antikriegsfilme in ihrem Nukleus natürlich voyeuristische Kriegsfilme sind. Diesem Vorwurf kann sich auch Warfare nicht entziehen. Und doch bezieht der Film Stellung, indem er, wie eine Kritikerin zutiefst passend schrieb, das Kino zu einem Ort macht, in dem der Krieg uns die Orientierung nimmt. Ein Film wie ein visueller Magenschwinger, der lange nachwirkt.
So unser Kritiker Markus Eicher über den Film Warfare von Alex Garland, ab Donnerstag zu sehen im Kino. Das Wetter für Berlin und Brandenburg. Da prognostizieren die Meteorologen am Abend viele Wolken. Hier und da gibt es Auflockerungen mit etwas Restsonne. Es soll weitgehend trocken bleiben. Die Werte aktuell in Berlin zwischen 20 und 22 Grad. 19 Grad haben wir in Cottbus, 22 Grad in Perleberg. Und in der Nacht gibt es zunächst mal mehr, mal weniger Wolken. Da gibt es hier und da örtlich etwas Regen. Im Verlauf von Südwesten dann teils gering bewölkt oder klar bei Werten zwischen 13 und 11 Grad.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice
mit Steve Neuwirth.
A10 westlicher Berliner Ring Richtung Dreieck Havelland. Zwischen Großkreuz und Leest gibt es Stau wegen einer Baustelle. B87 Luckau Frankfurt zwischen Ranzig und Beeskow Behinderungen nach einem Unfall. Zum Stadtverkehr Berlin. A100 Stadtring Richtung Wedding. Wegen der Bauarbeiten im Bereich Dreieck Funkturm staut es sich zwischen Detmolder Straße und Spandauer Damm. Zurzeit dauert es hier 20 Minuten länger. Recht voll ist es auch auf dem Spandauer Damm Höhe A100 in beiden Richtungen. Geduld brauchen Sie zudem auf der B2 in Malchow in beiden Richtungen, auf der Landsberger Allee stadtauswärts Höhe Marzahner Brücken und in Karlshorst auf der Tresco Allee Richtung Oberschöneweide. Die Straße an der Buhlheide in Oberschöneweide ist vor der Straße zum Fez stadteinwärts gesperrt. Dort steht ein defekter Fahrmischer und es ist Beton auf die Straße gelaufen. Rundherum staut es sich. Rummelsburg-Nöldner Straße zwischen Stadthaus und Lückstraße ist für beide Richtungen nur eine Spur frei. Grund sind Tiefbauarbeiten bis Ende Mai.
Es ist 17 Uhr.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Einen schönen guten Tag wünscht Christoph Kober. Der Verdacht der Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat steht im Raum. Es geht also um Terrorismus. In Berlin-Neukölln haben Ermittler deshalb eine Wohnung durchsucht und einen Mann in Gewahrsam genommen. Erstes Thema in den Nachrichten mit Steve Neuwirth.
Berliner LKA-Beamte haben einen 29-jährigen deutschen Terrorverdächtigen festgenommen. Laut den Ermittlern wurde der mutmaßliche Islamist im Rahmen einer Wohnungsdurchsuchung in der Neuköllner Sonnenallee gefasst. Ingo Janssen, RBB 24.
Dem Beschuldigten wird vorgeworfen, radikal-islamistisches Gedankengut zu haben. Ende 2023 soll er in den Libanon gereist sein. Dort habe er sich an Schuss- und Kriegswaffen ausbilden lassen. Sein Ziel sei die Vernichtung des Staates Israel durch Gewalttaten wie Mord und erpresserischen Menschenraub gewesen.
Die künftige Bundesregierung sollte aus Sicht des Bundesrechnungshofes Beihilfen und Vergünstigungen streichen, um die Staatseinnahmen zu erhöhen. In einem Bericht listet die Behörde über 20 Maßnahmen auf, die Bund und Ländern Mehreinnahmen bis zu 30 Milliarden Euro jährlich bringen würden. Unter anderem wird gefordert, Diesel- und Kerosinsubventionen sowie Steuernachlässe für Handwerkerleistungen abzuschaffen. Auch die Zahl der Ausnahmen von der Mehrwertsteuer sollte demnach sinken. Prüfer und Finanzämter müssten besser ausgestattet und digitaler werden, um Steuerverluste etwa bei Geschäften mit Kryptowährungen zu vermeiden. Und hier ist der RBB 24 Inforadio Verkehrsservice. Vorsicht auf der A115 Dreieck Funkturm, Dreieck Machnow zwischen Kleinmachnow und Potsdam-Babelsberg sind Kinder auf der Fahrbahn. Vorsicht in beiden Richtungen. Der Zustand des Schienennetzes in Deutschland hat sich nach Angaben der Deutschen Bahn erstmals seit Jahren nicht weiter verschlechtert. Grund sind Investitionen von fast 20 Milliarden Euro, wie aus einem neuen Bahnbericht hervorgeht. Bahnexperte Johannes Frevel.
Die beste Schieneninfrastruktur gibt es in Ostdeutschland. Sie war in den vergangenen Jahrzehnten in den Verkehrsprojekten Deutsche Einheit in wichtigen Abschnitten erneuert worden. Die Trendwende betrifft allerdings nicht bundesweit etwa 4000 Stellwerke. Jedes zweite muss erneuert werden. Einige sind dem Zustandsbericht zufolge älter als 100 Jahre.
Der Berliner Senat hat die Mietpreisbremse bis Ende des Jahres verlängert. Das hat Stadtentwicklungssenator Gebler nach der Senatssitzung heute mitgeteilt. Demnach dürfen Vermieter bei neuen Verträgen maximal 10% mehr Miete verlangen und der Betrag darf höchstens 10% über der ortsüblichen Vergleichsmiete liegen. Ohne Verlängerung wäre die sogenannte Mietpreisbremse Ende Mai ausgelaufen. Die Zukunft ab dem kommenden Jahr hängt aber von einem Bundesgesetz ab. Laut Koalitionsvertrag wollen Union und SPD durchsetzen, dass die Regelung weiter